Von dem Kirchenvater Aurelius Augustinus wird berichtet, dass er eines Tages am Strand spazierte und er dachte über die Lehre der Dreieinigkeit nach, denn er wollte ein Buch darüber verfassen. Und während er am Strand spazierte, da erblickte er einen kleinen Jungen, der eine kleine Grube im Sand gemacht hatte und mit einer Muschel Wasser aus dem Meer schöpfte und in die Grube goss. Als Augustinus ihn fragte, was er denn da mache, antwortete der Knabe, er habe vor, das Meer auszutrocknen und in die Grube zu füllen. Augustinus erklärte, das sei unmöglich, und er lächelte über die Einfalt dieses Knaben. Doch dann merkte er, eigentlich ist das auch eine Lektion für mich. Versuche ich nicht dasselbe? Ich strenge mich an, Wahrheiten, die unfassbar sind, in meinem kleinen, begrenzten Verstand hineinzubringen. Ja, so ist es mit der Lehre der Dreieinigkeit. Und wir werden heute Nachmittag nicht das Meer trockenlegen. Aber wir wollen ein bisschen von dem schöpfen und betrachten, was die Bibel uns zur Lehre der Dreieinigkeit aufzeigt. Und dabei müssen wir verstehen, dass die Dreieinigkeit einzig und allein auf der speziellen Offenbarung Gottes beruht. Das bedeutet, kein Mensch wäre je auf die Idee einer Dreieinigkeit Gottes gekommen, wenn Gott es nicht in der Bibel angezeigt hätte. Jeder Mensch kann anhand der allgemeinen Offenbarung, das ist die Schöpfung und die Erhaltung der Welt, wie Gott in dieser Welt eingreift, jeder Mensch kann anhand der allgemeinen Offenbarung erkennen, dass es einen Gott gibt. Ja, in Römer 1 erfahren wir sogar, kein Mensch hat eine Entschuldigung, der Gott von sich weiß, der sagt, es gibt keinen Gott. Denn Gott kann erkannt werden. Es kann erkannt werden, dass es einen Gott gibt, der all das geschaffen hat. Aber dass Gott in sich trinitarisch ist, dreifältig, dreieinig, das käme in einer Million Jahre keinem Menschen in den Sinn. Niemand würde darauf kommen. Und wenn er alle Atome der Welt erforschen würde, wenn Gott es nicht in seinem Wort, in seiner speziellen Offenbarung angezeigt hätte. Und das sehen wir schon auch an der Fragestellung in unserem Katechismus, durch den wir in dieser Predigtreihe gehen. Die letzten Fragen, die wir behandelt haben, war: Was ist Gott? Und gibt es mehr als einen Gott? Und diese Fragen, die sind völlig verständlich. Und jeder Mensch kommt im Laufe des Lebens wohl mal zu solchen Gedanken. Gibt es einen Gott? Wie ist dieser Gott? Was ist das für ein Gott? Und gibt es eigentlich nur einen Gott oder gibt es vielleicht mehrere Götter? Das sind Fragen, die vielen Menschen aufkommen. Doch die siebte Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, die käme wiederum auch keinem Menschen in den Sinn. Doch wenn wir die Bibel ernst nehmen und bestätigen, dass Gott sich hierin auf spezielle und auf besondere Weise uns offenbart, eingegeben von dem Heiligen Geist, irrtumslos, fehlerlos, dann müssen wir diese Frage stellen, um besser zu verstehen, wer Gott ist. Also die Frage 7 im kleinen Katechismus lautet: Wie viele Personen gibt es in der Gottheit? Und die Antwort lautet: In der Gottheit gibt es drei Personen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Diese drei sind der eine Gott. Sie sind wesenseins und besitzen die gleiche Macht und Herrlichkeit. Nun, es gibt keine Bibelstelle oder keinen Abschnitt in der Bibel, der für sich allein die ganze Lehre der Dreieinigkeit systematisch erklärt und verteidigt. Auch der Name Dreieinigkeit kommt so in der Bibel nicht vor. Aber die Lehre hinter diesem Begriff, der Inhalt dessen, was Dreieinigkeit ausmacht, das ist keine Erfindung irgendwelcher kirchlichen Synoden, ein paar in den ersten Jahrhunderten, sondern die sorgfältige Zusammenschau verschiedener, klarer Lehren in der Bibel in Bezug auf Gott. Keine menschliche Erfindung, sondern die Zusammenschau verschiedener, klarer Lehren in der Bibel in Bezug auf Gott. Und eines der deutlichsten Texte, die uns zu einem Nachdenken über die Dreieinigkeit zwingen, ist das Ende vom Matthäus-Evangelium. Ihr könnt mit ihr aufschlagen, Matthäus 28. Und hier lesen wir die Verse 18 bis 20. Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, ab Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie gesagt, es gibt nicht diese eine Bibelstelle, anhand derer wir die ganze biblische Lehre über die Dreieinigkeit Gottes ablesen können. Aber es sind vor allem vier Wahrheiten oder vier deutliche Lehren, die in unterschiedlichen, mehreren Bibelabschnitten bekräftigt werden, die zusammengenommen die Wahrheit und das Bekenntnis der Dreieinigkeit Gottes formen. Vier Aspekte, vier deutliche Lehren, die wir vielfach in der Bibel in unterschiedlichen Abschnitten sehen, die zusammengenommen diese Wahrheit der Dreieinigkeit formen. Der erste Abschnitt, die erste Wahrheit, die erste deutliche Lehre der Bibel ist: Gott ist einer. Wir haben das schon in der sechsten Frage des Katechismus behandelt. Die Bibel bezeugt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament unmissverständlich und eindeutig, dass Gott einer ist. Es gibt nur einen einzigen, den wahren und lebendigen Gott. Zum Beispiel Jesaja 45, da wird diese Tatsache mehrfach wiederholt. Das ganze Kapitel ist voll von solchen Bekräftigungen. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Deutlicher kann man es nicht sagen. Aber auch im Neuen Testament wird das Ganze nicht irgendwie etwas aufgeweicht. Paulus schreibt in Römer 3, ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Oder Jakobus bestätigt, Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Es gibt keine Vielzahl von Göttern, sondern nur Götzen. Solche, die nicht Götter sind. Doch es gab und gibt nur einen einzigen Gott, den wahren und lebendigen Gott. Gott ist einer. Das wird von Anfang bis Ende in der ganzen Bibel vielfach bestätigt. Nun finden wir aber eine zweite Lehre, eine zweite Wahrheit in der Bibel. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Gott. Wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns auf, dass uns jemand vorgestellt wird, der Vater genannt wird, und jemand, der Sohn genannt wird, und jemand, der Heiliger Geist genannt wird. Und diese drei werden alle mit göttlichen Titeln bezeichnet, mit göttlichen Eigenschaften versehen und mit göttlicher Anbetung und Ehrerbietung beschrieben. Im Vater unser sollen wir beten: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Der Vater ist Gott, zu dem wir beten sollen, und ihm gehört der Himmel und die Erde, sein ist das Reich, sein Name ist heilig. Der Vater ist Gott, und so gibt es noch viele Beispiele. In Hebräer 1 lesen wir dann: Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, hier ist jetzt von dem Sohn die Rede, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Der Sohn wird Gott genannt. Ebenso wird auch der Sohn mit dem Titel als das Wort genannt von Johannes in 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oder in seinem ersten Brief schreibt Johannes in Kapitel 5, Vers 20, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus, der Sohn selbst, sagt in Johannes 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Wir sehen hier göttliche Titel und göttliche Eigenschaften und göttliche Anbetung, die der Sohn für sich beansprucht. Oder wir haben hier in dem Text in Matthäus 28 gelesen, Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das sind göttliche Eigenschaften. Und er kann sagen, dass er bei den Gläubigen sein wird bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Sohn ist also allmächtig, allgegenwärtig und ewig. Von dem Heiligen Geist berichtet Petrus in Apostelgeschichte 5, dass Hananias und Sapphira den Heiligen Geist belogen haben, als sie so einen falschen Handel vorgetäuscht haben. Und dann ruft er vorwurfsvoll Hananias auf, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und der Heilige Geist wirkt das, was nur Gott wirken kann. Wir finden viele Schriftstellen, wo bezeugt wird, dass der Heilige Geist die Wiedergeburt in den Menschen bewirkt, dass er die Heiligung wirkt, dass er in die Wahrheit führt, sogar in die Wahrheit, die kein Mensch ergründen kann, und dass er die Gemeinschaft mit Gott formt. Er ist der Zugang zum Vater durch den Geist. Also wir haben neben der Tatsache, dass Gott ein Gott ist, viele Bibelstellen, die bezeugen, dass der Vater Gott ist und ebenso, dass der Sohn Gott ist und auch, dass der Heilige Geist Gott ist. Uns werden also Vater, Sohn und Heiliger Geist als Gott vorgestellt. Und nun finden wir eine dritte Wahrheit, eine dritte wichtige Lehre, wo wir einige Abschnitte finden in der Bibel, die etwas ganz klar bezeugen, nämlich die drei sind unterschiedliche Personen. Nun gab es schon früh in der Kirchengeschichte den Versuch, diese beiden Zeugnisse der Schrift so zu verbinden, so zu harmonisieren, dass sie uns logisch erscheinen, dass sie irgendwie für den menschlichen Verstand keine Probleme bereiten. Man hat der Gemeinde schon früh Lösungsmöglichkeiten angeboten, nämlich dass man sagte, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind bloß unterschiedliche Offenbarungen oder unterschiedliche Wirkweisen des einen Gottes. Mal zeigt sich Gott als Vater, mal zeigt er sich als Sohn, mal zeigt er sich als Heiliger Geist. So wie das Wasser mal flüssig, mal gefroren und mal gasförmig sein kann. Es sind einfach unterschiedliche Zustandsbeschreibungen. Oder wie ein Mann unterschiedlich redet als Ehemann, als Vater oder als Angestellter, obwohl er die gleiche Person ist. Doch diese Bibel verneint diese scheinbar so logische und einfache Erklärung. Es ist eine unbiblische Lehre. Man nennt sie den Modalismus. Also, dass Gott sich immer mal in einem anderen Modus zeigt. Denn Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht bloß verschiedene Eigenschaften oder verschiedene Ausdrucksformen des einen Gottes, sondern unterschiedliche Seinsweisen, eigene, vernünftige Individuen. Auch wenn das Wort missverständlich sein kann, aber wir haben in der Christenheit kein besseres Wort gefunden als dieses Wort Person. Es gibt einige Unterschiede zu dem, was wir alles mit Personen beschreiben, aber das Wort ist dahingehend passend und treffend, weil nur Personen eine persönliche Beziehung haben können und persönliche Eigenschaften haben können. Und tatsächlich werden Vater, Sohn und Heiliger Geist beschrieben als solche, die in einer Beziehung zueinander stehen, als individuelle Personen. Man hat schon früh in der Kirchengeschichte solchen, die an dieser Dreieinigkeit zweifelten, gesagt, geh zum Jordan, da wirst du die Dreieinigkeit sehen. Was meinten sie wohl? Geh zum Jordan. Damit meinten sie den Bericht von der Taufe Jesu im Jordan. Jesus wurde getauft von Johannes dem Täufer. Und hier lesen wir in Matthäus 3, ab Vers 16, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Erkennt ihr die Dreieinigkeit? Jesus steht im Wasser. Er wurde getauft. Der Himmel öffnet sich und der Geist kommt auf ihn herab, wie in der Form einer Taube. Und eine Stimme des Vaters erklingt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Dreieinigkeit, drei Personen Gottes sind gleichzeitig aktiv. Überhaupt finden wir Beziehung zwischen diesen Personen. Der Sohn Jesus, er betet zum Vater und er verheißt seinen Jüngern, dass er den Heiligen Geist senden wird. Es gibt eine Ich-Du-Beziehung zwischen den drei Personen. Johannes betont sogar die Liebe zwischen ihnen. Der Sohn liebt den Vater und der Vater liebt den Sohn. Sie sind unterschiedliche Personen. Sie können gleichzeitig auftreten, wie am Jordan bei der Taufe Jesu zu sehen ist. Es ist nicht einfach nur eine Person mit unterschiedlichen Masken, mit unterschiedlichen Darstellungen. Mal verkleidet er sich so und mal verkleidet er sich so, sondern zeitgleich drei Personen und auch in einer Beziehung zueinander. Und sie sind auch unterschiedlich in ihren Eigenschaften und Handlungen. In dem Segen am Ende von 2. Korinther 13, da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier werden unterschiedliche Segnungen betont in Bezug auf die besonderen Aufgaben und Charakteristika der einzelnen Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei sind also persönlich zu unterscheiden. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht nur unterschiedliche Namen oder unterschiedliche Erscheinungsformen desselben, sondern sie sind unterschiedliche Personen. Und jetzt merkt man, dass sich langsam ein Dilemma auftut. Gott ist einer. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Gott. Die drei sind unterschiedliche Personen. Wie kriegt man das zusammen? Nun, da kommt nun der vierte wichtige Aspekt, die vierte wichtige Lehre hinzu, die in der Bibel bezeugt wird. Die drei Personen sind der eine Gott. Dies ist in dieser geheimnisvollen und unseren Verstand übersteigenden Lehre das größte Geheimnis. Und wir werden es nie ganz ergründen, nie ganz ausschöpfen, doch wir bekennen mit der Bibel, dass die drei Personen, obwohl unterschiedlich, doch eins sind, nämlich der eine Gott oder eine Gottheit. Es sind nicht drei Götter, sondern drei Personen in dem einen Gott. Und daher dieser Name Dreieinigkeit. Es ist eine Einigkeit, eine Einheit aus Dreien. Jesus sagt in Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Und er kann sagen, in Johannes 14, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Jesus spricht von einer deutlichen Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Die drei Personen der Gottheit sind eins, nämlich wesenseins. Das heißt, sie sind alle vollkommen Gott. Es sind keine Halbgottheiten, keine Untergottheiten. Es gibt nicht den einen Gott, der höher ist, der mehr Gott ist als andere, die weniger Gott sind. Nicht jeder der Personen ist ein Drittel Gott und werden zusammen zu dem einen Gott. Nein, sie haben alle göttliches Wesen. Das heißt, sie sind als eine Einheit verbunden. Und dieses göttliche Wesen oder diese göttliche Substanz, wie es auch genannt wird, die macht die Gottheit aus. Und daraus folgt, wenn sie alle das gleiche göttliche Wesen haben, obwohl sie unterschiedliche Personen sind, sind sie eins, zusammengenommen, eine Gottheit mit einem göttlichen Wesen. Und daraus folgt, sie haben alle die gleiche Macht und die gleiche Autorität und die gleiche Herrlichkeit und die gleiche Ewigkeit. Sie tragen göttliche Eigenschaften in Fülle. Gott war schon immer und wird immer ein dreieiniger Gott sein. Selbst wenn es heißt, der Vater zeugte den Sohn, dürfen wir es nicht so verstehen, als wenn es jemals eine Zeit gab, als es den Sohn noch nicht gab. Er wurde in Ewigkeit gezeugt. Aber es beschreibt eine Beziehung zwischen den beiden. Und der Heilige Geist, er ist in Ewigkeit aus dem Vater und dem Sohn hervorgegangen. Alle Personen der Gottheit sind vollkommen Gott und schon immer Gott und werden auch immer Gott bleiben. Gott ist in Ewigkeit ein dreieiniger Gott. Er ist es nicht erst mit der Menschwerdung Jesu geworden oder dergleichen. Und am deutlichsten finden wir es in unserem Bibeltext hier aus Matthäus 28. Hier heißt es, ich lese nochmal den Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier finden wir alle drei Personen Gottes erwähnt, aber sie werden zusammengenommen unter einem Namen. Name steht hier im Singular. Tauft sie auf den Namen. Nicht auf die Namen, auf den Namen. Es sind nicht drei Namen, auf die getauft werden soll, sondern ein Name, eine Autorität, ein Gott, zu dem die Gläubigen sich in der Taufe bekennen. Nämlich der eine Name Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch wenn die Personen Gottes untereinander von gleichem Wesen, gleicher Macht, Würde und Herrlichkeit sind und in vielen Dingen gemeinsam wirken, zum Beispiel auch in der Schöpfung und in der Rettung und Bewahrung, so nennt doch die Bibel verschiedene Aufgabenbereiche oder verschiedene Schwerpunkte der einzelnen Personen. Wir können zum Beispiel nicht sagen, Gott der Vater ist für uns am Kreuz gestorben. Das trifft nur auf die zweite Person Gottes zu. Den Sohn Jesus Christus. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist haben in aller Gemeinsamkeit doch unterschiedliche Verantwortungen. Doch wenn wir an Gott glauben und mit Gott verbunden sind, dann sind wir gleichzeitig mit allen drei Personen Gottes verbunden. Calvin, er zitiert Gregor von Nazianz in seiner Institutio, der da sagte, ich vermag nicht einen zu denken, ohne sofort von den dreien umstrahlt zu werden. Und ich kann die drei nicht scheiden, ohne auf den einen zurückzukommen. Das ist wichtig. Wir haben drei Personen, aber aufs Engste verbunden in dem einen Wesen, dem einen Namen, der einen Gottheit. Die Dreieinigkeit Gottes ist eine Lehre, die der Mensch nicht völlig begreifen, nicht ganz durchdringen kann. Aber wer diese Offenbarung Gottes nicht glaubt, der ist kein Christ. Die drei Personen, sie wirken gemeinsam, aber in unterschiedlicher Weise. Mir fiel vorhin ein, die Liebe Gottes. Wir sehen, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, dass auf alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes des Vaters zeigt sich in der Sendung des Sohnes. Und der Sohn sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. So sehen wir die Liebe, die hingebungsvolle Liebe des Sohnes, der sein Leben gibt. Und dann lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. So sehen wir die Dreieinigkeit in dem einen Geschehen, dem einen Handeln, in der Liebe zum Beispiel, wirksam, aber in unterschiedlicher Weise. Und doch, es ist der eine Gott, der es bewirkt, von Anfang bis Ende. Und wer die Dreieinigkeit Gottes leugnet, weil sie zum Beispiel für unseren Verstand nicht zu begreifen ist, der verleugnet die Offenbarung Gottes. Der verleugnet das, was Gott über sich selbst geoffenbart hat. Wer diese vier Lehren aus der Bibel entnimmt und glaubt, der muss gläubig bekennen, dass Gott sich uns geoffenbart hat in seinem Wort als ein dreieiniger Gott. Drei Personen in einem Wesen. Die Lehre der Dreieinigkeit ist wesentlich für den christlichen Glauben. Und obwohl es so schwer ist, mit unserem Verstand zu verstehen, ist er doch wesentlich für die Anbetung Gottes, für die Gemeinschaft mit Gott und für das Verständnis des Evangeliums. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 23, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Merkt ihr, was das bedeutet? Die Dreieinigkeit ist ewig. Es gab nie eine Zeit, in der Gott nicht dreieinig war. Vater, Sohn und Heiliger Geist waren immer als drei Personen in dem einen verbunden. Wir finden so einen Hinweis schon im Alten Testament bei der Schaffung des Menschen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Und doch wird die Dreieinigkeit erst klar offenbart, indem Jesus Mensch wird. Und wir mit der Frage konfrontiert sind, wer ist dieser, dass selbst Wind und Wellen ihn gehorchen? Plötzlich ist man mit der Frage konfrontiert, wenn es doch einen Gott gibt, wer ist Jesus? Und wir sind aufgefordert, nun zu erkennen im Neuen Testament, Jesus ist Gott. Und der Heilige Geist ist Gott. Und das fordert uns auf, Gott in der Dreieinigkeit anzubeten. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Mit mehr Offenbarung, je mehr Gott aufzeigt, desto mehr sind wir aufgefordert, Gott so anzubeten, wie er sich geoffenbart hat. Auch wenn diese Lehre nicht in der Klarheit bei den alttestamentlichen Heiligen war und sie es noch nicht in der Klarheit ausdrücken und formulieren konnten, so ist doch in unserer Anbetung von uns verlangt, Gott als dreieinigen Gott anzubeten. Und wir können nicht nur eine der Personen Gottes anbeten. Jesus sagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Wir können nicht sagen, ich will nur den Vater ehren. Dann ehrst du Gott nicht.
wenn du ihn nicht als dreieinigen Gott verehrst und anbetest, so wie er sich uns geoffenbart hat in seinem Wort. Wir sind ohne Entschuldigung. Um Gott nach seinem Willen zu verherrlichen, gehört dazu, dass wir ihn als Vater, Sohn und Heiliger Geist anbeten. Und es hat eine Konsequenz, eine Relevanz für unsere Gemeinschaft mit Gott. Im ersten Johannesbrief heißt es, gleich am Anfang, im ersten Kapitel: Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und in 2. Korinther 13 haben wir schon erfahren, dass diese Gemeinschaft durch den Heiligen Geist besteht. Und in Epheser 2 heißt es, wir haben Zugang zum Vater durch den Heiligen Geist. Das heißt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn durch den Heiligen Geist. Die Dreieinigkeit fördert die Gemeinschaft, die Liebe und die Freude der Gläubigen an Gott. Und um echte, persönliche Gemeinschaft zu haben, sind wir aufgefordert, mit Gott in der Weise Gemeinschaft zu haben, wie er sich geoffenbart hat, mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und wir können das Evangelium nicht verstehen, wenn wir nicht erkennen, dass Gott das Evangelium ist. Gott der Vater, der Gott den Sohn für uns Sünder hingibt, und Gott der Heilige Geist, der die Gnade an unseren Herzen anwendet. Es ist alles Gott. Und wir verstehen das Evangelium nicht, wenn wir nicht verstehen, dass der Sohn Gott ist. Dann haben wir ein falsches Evangelium. Dann haben wir ein Evangelium, das nichts taugt zu einem Evangelium. Aber wenn wir verstehen, dass das Evangelium Gott ist. Gott, der es geplant hat, und Gott, der es durchgeführt hat, und Gott, der sich hingegeben hat, und Gott, der auferweckt hat, und Gott, der es anwendet an uns. Dann verstehen wir das Evangelium. Es ist der dreieinige Gott, der uns das Evangelium nahe bringt. Und die Taufe ist ein Bild dieses Evangeliums, ein Abbild der Rettung Gottes. Und darum ist es so bedeutend, dass es hier heißt, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn wer das Evangelium erkennt und glaubt, der erfährt den Segen des dreieinigen Gottes. Ein Wesen, drei Personen. Amen.